Vladis Grutas Hausboot war herrlich leise, als es in Richtung Süden dahinglitt und mit seinem schwachen Wellengang die Seiten des Kanals streifte. Auf den Wiesen entlang des Uferdamms schliefen Kühe. Müller saß in einem Liegestuhl auf dem Vorderdeck und untersuchte die Wundnaht auf seinem Oberschenkel. Gegen das Geländer der Kajütentreppe neben ihm war ein Gewehr gelehnt. Im Heck war Gassmann dabei, mehrere Segeltuchfender aus einer Truhe zu nehmen. 300 Meter hinter dem Boot ging Hannibal vom Gas. Die BMW tuckerte jetzt gemächlich dahin. Gestrüpp streifte über seine Schienbeine. Schließlich hielt er an und holte den Feldstecher seines Vaters aus der Satteltasche. Im Dunkeln konnte er den Namen des Bootes nicht lesen. Zu sehen waren nur die Positionslichter und der schwache Lichtschein, der durch die Vorhänge der Kabinenfenster drang. Aber hier war der Kanal ohnehin zu breit, um auf Deck springen zu können. Den Skipper im Steuerhaus könnte er zwar vom Uferdamm aus mit der Pistole treffen oder ihn zumindest vom Steuerrad vertreiben. Allerdings wären dann auf dem Boot alle alarmiert und er müsste es mit allen zur gleichen Zeit aufnehmen, wenn er an Bord kam. Dann könnten sie von beiden Seiten gleichzeitig angreifen. Achtern konnte er eine überdachte Kajütentreppe sehen und am Bug eine dunkle Erhöhung, bei der es sich vermutlich ebenfalls um einen Zugang zum Unterdeck handelte. Durch die Fenster des Steuerhauses war der schwache Schein des Kompasshäuschens zu sehen, aber es hielt sich niemand darin auf. Ihm blieb keine Wahl. Er musste das Boot überholen. Hannibal zwang sich, langsam zu fahren. Einen Kilometer weiter sah er die Lichter eines Autos, das den Kanal überquerte. Der Kanal du Luang verengte sich zu einer Schleuse, die gerade doppelt so breit war wie ein Kanalboot. Die stromaufwärts gerichteten Tore der Schleuse waren in den steinernen Bogen einer Brücke eingelassen, die an dieser Stelle über den Kanal führte, und das Schleusenbecken dahinter war nicht viel länger als die Christabel. Für den Fall, dass ihn der Skipper beobachtete, bog Hannibal an der Brücke nach links auf die Straße und fuhr etwa 100 Meter weit. Dann machte er das Licht aus, wendete und fuhr wieder fast bis zur Brücke zurück. Er stellte das Motorrad in einem Gebüsch neben der Straße ab und ging im Dunkeln zu Fuß weiter. Auf dem Damm des Kanals lagen kieloben mehrere Ruderboote. Hannibal setzte sich zwischen ihnen auf den Boden und spähte über sie hinweg auf das näherkommende Hausboot, das noch etwa einen halben Kilometer entfernt war. Es war sehr dunkel. Aus einem kleinen Haus am anderen Ende der Brücke, wahrscheinlich das Schleusenwärterhäuschen, konnte er ein Radio hören. Er steckte die Pistole in die Tasche seiner Jacke und knöpfte sie zu. Langsam, ganz langsam kam das Hausboot auf dem Kanal näher. Zeit, um nachzudenken. An einiges von dem, was er in Kolnas Restaurant getan hatte, erinnerte er sich nur ungern. Es war ihm sehr schwer gefallen, Kolnas Leben auch nur so kurze Zeit zu verschonen, und es hatte ihn enorme Überwindung gekostet, den Mann überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Gut dagegen das Gefühl, das er in seiner Hand gespürt hatte, als die Tanto-Klinge wie ein kleines Horn knirschend durch Kolnas Schädeldecke gedrungen war. Befriedigender als bei Milko. Schöne Dinge, an denen er sich erfreuen konnte. Wie er deutlich den Kopf abgerissen hatte. Vieles, worauf er sich freuen konnte. Er würde Lady Murasaki zum Hasenpfefferessen im Restaurant Champ de Mar einladen. Hannibal war ganz ruhig. Sein Puls war bei 72. An der Schleuse tiefes Dunkel, der Himmel klar mit Sternen überzuckert. Das weiße Mastlicht des Hausboots müsste sich genau zwischen den am niedrigsten stehenden Sternen befinden, wenn die Christabel die Schleuse erreichte. Es hatte die niedrigsten Sterne noch nicht ganz erreicht, als das Licht mit dem Mast nach hinten geklappt wurde wie ein Stern, der in einem weiten Kreisbogen vom Himmel fiel. Hannibal sah den Glühfaden im großen Scheinwerfer des Boots aufleuchten und warf sich zu Boden, als sein gebündelter Strahl das Dunkel durchschnitt und über die Schleusentore schwenkte. Das Signalhorn des Boots ertönte. Im Schleusenwärterhäuschen ging ein Licht an und keine Minute später kam ein Mann nach draußen und zog sich die Hosenträger über die Schultern. Hannibal brachte den Schalldämpfer an Milkos Pistole an. Vladis Grutas stieg auf der vorderen Kajütenleiter an Deck. Er reckte sich und schnippte seine Zigarette ins Wasser. Er sagte etwas zu Müller und legte dessen Gewehr zwischen die Pflanzentöpfe auf Deck, wo der Schleusenwärter es nicht sehen konnte. Dann ging er wieder nach unten. Achtern brachte Gassmann die Fender an der Bordwand an und hielt die Leine bereit. Die Schleusentore standen bereits offen. Der Schleusenwärter ging in ein Häuschen neben dem Kanal und schaltete die Pollerbeleuchtung an beiden Enden des Schleusenbeckens ein. Das Hausboot glitt unter der Brücke hindurch in das Schleusenbecken, und um es zum Stehen zu bringen, legte der Skipper den Rückwärtsgang ein. Dabei entstand ein tiefes, gurgelndes Brummen, das durch die Betonwände des Schleusenbeckens noch verstärkt wurde. Diese Gelegenheit nutzte Hannibal, um, hinter das Steingeländer geduckt, auf die Brücke zu huschen. Als das Boot langsam unter ihm hindurchglitt, blickte er auf das Deck und die Oberlichter hinab. Unter einem erhaschte er einen kurzen Blick auf Lady Murasaki, die an einen Stuhl gefesselt war, aber senkrecht von oben war sie nur einen Augenblick lang zu sehen. Es dauerte etwa 10 Minuten, um den Wasserstand im Schleusenbecken dem des Kanals auf der flussabwärts liegenden Seite anzugleichen. Dann gingen die schweren Tore rumpelnd auf und Gassmann und Müller holten die Leinen ein. Der Schleusenwärter kehrte in sein Haus zurück. Der Skipper schob den Gashebel nach vorn und hinter dem Hausboot begann das Wasser zu brodeln. Hannibal beugte sich über das Brückengeländer und schoss Gassmann aus einem halben Meter Entfernung von oben in den Kopf. Im selben Moment war er auch schon auf das Geländer geklettert. Er sprang auf das Boot, landete auf Gassmann und rollte sich auf dem Deck ab. Der Skipper spürte den dumpfen Schlag, als Gassmann auf Deck stürzte. Sein Blick zuckte zu den achterlichen Leinen, die aber bereits eingeholt waren. Hannibal versuchte, die Tür der hinteren Kajütentreppe zu öffnen. Abgeschlossen. Der Skipper beugte sich aus dem Steuerhaus. »Gassmann?« Hannibal ging neben dem Toten im Heck in die Hocke und tastete seine Hüftpartie ab. Gassmann trug keine Waffe. Um nach vorn zu kommen, müsste Hannibal am Steuerhaus vorbei, denn Müller war im Bug. Er ging auf der rechten Seite nach vorn. Der Skipper kam links aus dem Steuerhaus und sah Gassmann daliegen und in die Speigatten bluten. Tief geduckt huschte Hannibal an den niedrigen Deckaufbauten vorbei nach vorn. Er spürte, dass der Bootsmotor plötzlich im Leerlauf lief, und im selben Moment hörte er hinter sich einen Schuss. Die Kugel prallte pfeifend von einer Strebe ab und Splitter stachen in seine Schulter. Er drehte sich um und sah, wie der Skipper hinter der Heckkajüte in Deckung ging. An der vorderen Kajütentreppe wurde flüchtig ein tätowierter Arm sichtbar, der ein Gewehr zwischen den Sträuchern des Deckgartens hervorzog. Hannibal gab einen Schuss ab, der jedoch keine Wirkung zeigte. Sein Oberarm fühlte sich glühend heiß und nass an. Er huschte geduckt zwischen den zwei Kajüten durch und rannte Backbord an der vorderen Kajüte entlang zum Vorderdeck, wo Müller kauerte. Als der Deutsche Hannibal kommen hörte, richtete er sich auf und riss das Gewehr herum, stieß dabei aber mit dem Ende des Laufs gegen die Ecke der Kajütentreppe, so dass er neu ansetzen musste. Aber da war es bereits zu spät. Hannibal schoss ihm, so schnell er abdrücken konnte, 4-mal in die Brust. Die Kajütentreppentür war nicht abgeschlossen. Hannibal duckte sich hindurch und schloss sie hinter sich ab. Der Skipper, der neben Gassmanns Leiche auf dem Achterdeck kauerte, fummelte in seiner Tasche nach den Schlüsseln. Schnell die Treppe hinunter und in den schmalen Gang des Unterdecks. Ein kurzer Blick in die erste Kabine. Leer. Nur Kojen und Ketten. Er riss die zweite Tür auf, sah Lady Murasaki an den Stuhl gefesselt und stürzte auf sie zu. Grutas, der sich hinter der Tür versteckt hatte, schoss Hannibal in den Rücken. Die Kugel traf ihn zwischen den Schulterblättern und er fiel nach hinten. Unter ihm bildete sich eine Blutlache. Grutas kam lächelnd auf ihn zu. Er drückte ihm seine Pistole unters Kinn und tastete ihn nach Waffen ab. Hannibals Pistole kickte er in eine Ecke. Dann zog er ein Stilett aus seinem Gürtel und stach ihm mit der Spitze in beide Beine. Sie bewegten sich nicht.
»Ins Rückgrat getroffen, mein kleines Männlein«, sagte Grutas. »Spürst wohl deine Beine nicht mehr, hm? Wirklich ein Jammer. Dann wirst du ja auch nichts fühlen, wenn ich dir die Eier absäble.«
Er lächelte Lady Murasaki an.
»Dir werde ich daraus eine Geldtasche machen, in der du deine Trinkgelder unterbringen kannst.«
Hannibals Augen öffneten sich.
»Kannst du was sehen?«
Grutas schwenkte die Klinge des Stiletts vor Hannibals Gesicht.
»Sehr gut. Sieh dir das an.«
Er stellte sich vor Lady Murasaki und fuhr mit der Dolchspitze ganz leicht über ihre Wange, so dass sich ihre Haut darunter kaum einwölbte.
»Ich kann ein bisschen Farbe in ihre Wangen bringen.«
Er stieß das Stilett neben ihrem Kopf in die Stuhllehne.
»Ich kann ihr ein paar neue Stellen für Sex machen.«
Lady Murasaki sagte nichts. Ihre Augen waren auf Hannibal geheftet. Hannibals Finger zuckten und er bewegte die Hand kaum merklich auf seinen Kopf zu. Seine Augen wanderten von Lady Murasaki zu Grutas und wieder zurück. Lady Murasaki blickte zu Grutas auf, in ihrer Miene eine Mischung aus Erregung und Ärger. Sie war so schön. Grutas bückte sich und küsste sie so heftig, dass sich ihre Lippen an ihren Zähnen schnitten. Dann fasste er ihr, sein hartes, ausdrucksloses Gesicht erbleichend, die hellen Augen kein einziges Mal blinzelnd unter die Bluse. Hannibal bekam die Hand hinter seinen Kopf und zog den Tanto-Dolch, von Grutas Kugel blutig, krumm und eingedellt aus dem Kragen. Grutas blinzelte. Sein Gesicht verzerrte sich vor Schmerz, seine Beine knickten ein und er fiel mit durchgeschnittenen Sehnen zu Boden. Hannibal wand sich unter ihm hervor. Lady Murasaki trat Grutas mit ihren gefesselten Füßen gegen den Kopf. Als er seine Pistole zu heben versuchte, packte Hannibal ihren Lauf und drehte ihn zur Decke. Ein Schuss löste sich. Hannibal schnitt Grutas mit dem Tantodolch ins Handgelenk und die Pistole entglitt ihm und rutschte über den Boden davon. Sich mit den Ellbogen voranschleppend kroch Grutas ihr hinterher. Er schaffte es, sich auf die Knie aufzurichten und so vorwärts zu rutschen, aber dann fiel er hin und musste sich wieder mit den Ellbogen nach vorn wuchten, wie ein überfahrenes Tier, das sich mit zerbrochenen Gliedern von der Straße schleppt. Hannibal schnitt Lady Murasakis Arm los und sie riss das Stilett aus der Stuhllehne, um damit ihre Fußfesseln zu durchtrennen. Anschließend zog sie sich in die Ecke neben der Tür zurück. Hannibal, seinen Rücken blutüberströmt, schnitt Grutas den Weg zur Pistole ab. Grutas, inzwischen wieder auf den Knien über den Boden der Kajüte rutschend, hielt inne und sah Hannibal an. Aus seinen hellen, arktischen Augen kam eine gespenstische Ruhe, als er ihn musterte.
»Wir segeln alle gemeinsam in den Tod«, sagte er. »Ich, du, die Stiefmutter, die du fixst, und die Männer, die du umgebracht hast.«
Das waren keine Männer.
Wie hat Dortlich geschmeckt? Wie Fisch? Hast du Milko auch gegessen?
Lady Murasaki meldete sich aus der Ecke zu Wort.
Hannibal, wenn Inspektor Popi ihn kriegt, lässt er dich vielleicht ungeschoren davonkommen. Bleib bei mir, Hannibal. Liefere ihn Popi aus.
Er hat meine Schwester gegessen.
»Du auch?« sagte Grutas. »Warum bringst du dich nicht auch selbst um?«
»Nein, das ist eine Lüge.«
»Und ob du sie gegessen hast? Der nette Topfgucker hat sie dir mit der Brühe eingeflößt. Du musst doch jeden umbringen, der es weiß, oder? Da deine Frau es jetzt weiß, musst du auch sie umbringen.«
Hannibal hielt sich die Ohren zu. In einer Hand hatte er noch immer den blutigen Dolch. Er wandte sich Lady Murasaki zu und versuchte, ihre Miene zu ergründen. Er ging auf sie zu und drückte sie an sich.
»Nein, Hannibal, er lügt«, sagte sie. »Liefere ihm Popi aus.«
Grutas redete weiter und rutschte auf die Pistole zu.
»Du hast sie gegessen. Glaub mir, du warst schon halb bewusstlos. Du hättest sehen sollen, wie gierig sich deine Lippen um den Löffel geschlossen haben.«
Hannibal brüllte an die Decke.
»Nein!«
Und dann stürzte er sich mit gezücktem Dolch auf Grutas, trat auf die Pistole am Boden, schlitzte ein M von der Länge seines Gesichts in ihn und schrie wie ein Besessener.
»M für Misha! M für Misha! M für Misha!«
Grutas lag mit dem Rücken auf dem Boden und Hannibal schnitt mit dem Messer große M's in ihn. Plötzlich ertönte hinter ihm an der Tür ein Schrei. Ganz weit weg in dem roten Nebel ein Schuss. Hannibal spürte einen Mündungsblitz über sich. Er wusste nicht, ob er getroffen worden war. Er drehte sich um. Der Skipper stand hinter ihm, den Rücken Lady Murasaki zugewandt, der Griff des Stiletts über dem Schlüsselbein aus seinem Rücken ragend, die Klinge in der Schlagader steckend. Die Pistole entglitt den Fingern des Skippers und er fiel vornüber. Hannibal stand wankend da, sein Gesicht eine Maske aus Rot. Lady Murasaki schloss die Augen. Sie zitterte am ganzen Körper.
»Sind Sie getroffen?«, fragte Hannibal. »Nein. Ich liebe Sie, Lady Murasaki.«
Er ging auf sie zu. Sie öffnete die Augen und wehrte seine blutigen Hände ab.
»Was ist noch übrig in dir, das ich lieben könnte?« stieß sie hervor.
Sie lief aus der Kabine und die Kajütentreppe hinauf und hechtete in einem perfekten Kopfsprung über die Reling in den Kanal. Das Boot rumpelte sanft am Rand des Kanals entlang. Hannibal war jetzt auf der Christabel allein mit den Toten, deren Augen rasch glasig wurden. Müller und Gassmann waren unter Deck, am Fuß der Kajütentreppe. Grutas, von einem roten Fischgrätenmuster überzogen, lag in der Kabine, in der er gestorben war. Jeder von ihnen hielt, wie eine große Puppe, eine Panzerfaust in den Armen. Hannibal nahm die letzte Panzerfaust aus dem Waffenschrank und band sie so im Maschinenraum fest, dass der dicke panzerbrechende Sprengsatz nur einen halben Meter vom Treibstofftank entfernt war. Er holte die Zugleine des Boots, an deren einem Ende ein Enterhaken befestigt war, und band sie am Abzug der Panzerfaust fest. Dann stieg er, die Leine hinter sich herziehend, mit dem Haken an Deck. Das Boot trieb langsam dahin und stieß immer wieder leicht gegen den gemauerten Rand des Kanals. Auf einer Brücke flussabwärts konnte er mehrere Taschenlampen sehen, die sich zuckend durch das Dunkel tasteten. Er hörte aufgeregte Rufe und ein Hund bellte unaufhörlich. Hannibal warf den Enterhaken ins Wasser und die Leine schlängelte sich langsam über die Seite des Boots. Er sprang an Land und entfernte sich über die Felder. Er blickte sich nicht um. Nach 400 Metern kam die Explosion. Hannibal spürte die Druckwelle in seinem Rücken und sie wälzte sich zusammen mit dem Lärm über ihn hinweg. Irgendwo hinter ihm landete ein Stück Metall auf dem Feld. Vom Boot auf dem Kanal schossen jähe Stichflammen hoch. Eine Funkensäule, vom Sog des Feuers zu stiebenden Spiralen verdreht, stieg in den Himmel hinauf. Als die Sprengladungen der anderen Panzerfäuste zündeten, wirbelten neue Explosionen, brennende Holzbalken durch die Luft. Inzwischen, 1 Kilometer vom Kanal entfernt, sah Hannibal an der Schleuse die zuckenden Lichter mehrerer Polizeiautos. Er kehrte nicht um. Er wanderte über die Felder, und sie fanden ihn bei Tageslicht.